Willkommen zu der 6. Folge von Frauen in Stereo. Sterben. Auch nach langer Krankheit, wenn noch Zeit war, sich darauf einzustellen, sich zu verabschieden, ein letztes klärendes Gespräch zu führen, hinterlässt der Tod einer geliebten Person Schmerz und Trauer, mit denen wir lernen müssen zu leben. In dieser Episode spricht Aida über den plötzlichen Verlust ihres Vaters und im zweiten Teil erzählen zwei Frauen darüber, wie sie ihre langjährige Freundin bis zum Sterbebett begleitet haben.
Ich heiße Aysatou, bin Berlinerin, ich bin in Berlin-Neukölln geboren. Mein Vater war aus dem Senegal und meine Mama ist weiße Deutsche. Mein Vater kam eigentlich mit nicht recht spät, also nicht als sehr, sehr junger Mensch, sondern so ja, Anfang 30 vermutlich, nach Europa. Und sollte eigentlich auch, wie es in so ganz vielen Familien ist, studieren und nochmal einen Beruf erlernen und hat sich dann allerdings für die Kunst entschieden und hat sein restliches Leben, was er hier hat, auch im Kunstbereich gelebt. Meine Eltern haben sich dann kennengelernt, auch auf einem seiner Konzerte. Und so ist er dann in Berlin geblieben und nicht mehr weitergezogen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater gehabt, eine sehr enge Bindung. Zu meiner Mutter habe ich die auch. Und besonders für mich an meinem Vater war als Mädchen, als Kind, war er für mich immer unfassbar groß und unfassbar stark. Also er hat für mich ganz viel Größe, sehr viel Stärke symbolisiert. Und ich habe später nochmal darüber nachgedacht. Ich meine, er hat auch eine breitere Statur gehabt, aber er hatte eine sehr eindringende Stimme, eine sehr laute Stimme. Und wir sind eine Familie gewesen oder sind eine Familie, in der auch viel geredet worden ist. Und er hat ein unfassbar schönes, gutes Talent, um Geschichten zu erzählen. Also um Situationen wiederzugeben. Und das ist eins dieser Bilder. Er ist Vater gewesen, also hat auch auf jeden Fall auch seine Autorität gehabt, oder die auch mit ausgeübt als Elternteil. Aber er ist auch für uns unser Freund gewesen. Oder für mich ist er mein Freund auch gewesen. Was er uns mir viel mitgegeben hat, ne, ist, dass es ihm sehr wichtig war, dass wir Verbindung und Bindung nach Dakar, nach Senegal haben und dass wir sie auch irgendwie beibehalten. Also es war einfach wichtig, es war ihm, glaube ich, ein sehr wichtiges Anliegen, dass klar ist, da kommt er her und da kommen wir auch her und wir können, also nicht komplett, es war auch ganz klar, dass ich auch Deutsche bin. Warum sage ich wir? Ich habe noch jüngere Geschwister und ich habe viel mit ihm über Traditionen gesprochen. Und er hat auch viel über Traditionen erzählt. Also Traditionen im Sinne, welche Geschichten gibt es? Was sind die Geschichten unserer Familie dort? Ne? Also wie setzt sich das Familiennarrativ zusammen? Wer gehört dazu? Wer sind wir? Also wer ist eigentlich dieser ganze Familienverbund? Das war ganz, ganz wichtig, dass das klar ist. Ich habe es so empfunden, dass ich einen Auftrag habe, erzählen zu können, was ist Herkunft, also wo ist diese Herkunft her? Wen gab es da? Wie ist die Geschichte dieser Familie im Senegal? Ja. Mein Vater ist erkrankt und ich bin, und das passt natürlich auch sehr gut zu der Reihe, inwiefern Inwiefern kann man eigentlich über bestimmte Themen in bestimmten Kreisen reden und inwiefern sind vielleicht bestimmte Dinge auch tabuisiert? Ne? Also wie weit kann man eigentlich auch ausholen? Er ist erkrankt und war im Krankenhaus. Und ich muss allerdings sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht, also mir war schon bewusst, dass der Gesundheitszustand nicht gut ist. Aber wir sind nicht da, also ich bin nicht davon ausgegangen, ja, wie so eine Uhr, okay, wir haben jetzt noch 24 Stunden, morgen oder übermorgen. Sondern es war einfach, also es war klar, er ist krank, er muss behandelt werden und das ist nicht mehr heilbar. Und das haben wir aber, oder ich, nein, wir, weil meine Geschwister auch und ich denke auch die Menschen, die ihm sehr nah waren, wir haben das erst kurz vorher tatsächlich erfahren. Für viele, also ich glaube, dass für ihn Stärke und auch körperliche Unversehrtheit oder anders, ich glaube, dass das ein Punkt für Stärke war, dass nicht wirklich darüber gesprochen wird, was die Krankheit ist. Wir wissen nicht, ob er bereits vorher wusste, also er hatte Vorerkrankungen, ja. Mein Vater hat lange mit einer Erkrankung gelebt, also ist Diabetiker gewesen. Und da gab es immer mal wieder unterschiedliche Schübe. So, aber ich habe das zu keiner Zeit, und ich glaube auch meine Geschwister und alle Menschen, also als natürlich, wenn man nicht wirklich aufpasst, ist das gefährlich, aber nicht als eine Lebensbedrohung gesehen, sondern als einen unangenehmen Zustand des Körpers, ja, als einen schmerzenden Zustand, die letztendlich die Erkrankung, der dann erlegen ist, das war nicht die Diabetes und die Diagnose kam halt sehr überraschend. Ich weiß allerdings, dass es ihm vorher auch schon eine Zeit lang nicht gut ging. Was ich im Nachhinein, warum ich denke, warum er das, also mir gegenüber, es war letztendlich auch erst an Krebs verstorben, mir gegenüber hat er nie gesagt, ich habe Metastasen oder so. Also er hat das mir gegenüber nicht verdeutlicht. Also er hat das nicht gesagt. Ich wusste das dann halt über die Mutter meiner Geschwister, dass er auf der Onkologie lag. Und für mich begann, und ich denke, es ist tatsächlich so gewesen, dass er das, ich glaube, auf der einen Seite formuliert man das so nicht. Und ich glaube, er wollte uns auch einfach nicht, ich glaube, er wollte das für sich auch nicht aussprechen. Und diese Zeit war halt auch sehr kurz von der Diagnose zu dem Zeitpunkt, wo er dann halt auch gegangen ist. Also ich zähle, ich weiß gar nicht, vielleicht 10 oder 14 Tage. Ja. Also sehr, sehr kurz. Und damit haben wir alle nicht gerechnet. Ich hatte noch am Abend mit ihm gesprochen und habe gesagt, du, ich bringe morgen Mama zum Flughafen, sie fliegt nach Berlin und wir kommen am Donnerstag. Wenn ich angekommen bin, komme ich direkt zu euch. Und dann hat er gesagt, ach, mach dir keinen Stress, wenn nicht Donnerstag, dann Freitag, inshallah. Gut, so. Und das war tatsächlich das letzte Gespräch, was ich mit ihm hatte. Und dann kam diese Nachricht am Flughafen und ich dachte so, also am Telefon, und ich bin rangegangen, ich meinte so, ah, was ist los, wie, ist alles in Ordnung? Und dann kam eigentlich, ich kriege jetzt die Wörter nicht mehr genau zusammen, aber es kam, nee, nichts ist in Ordnung, und dann wurde mir das übermittelt. Und das, da habe ich gedacht, das war einfach ein, ich glaube, ich habe noch nie, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie so laut geschrien wie in diesem Moment. Also ich habe ganz, ganz laut geschrien. Also mir kam das echt so raus. Ich hatte Glück, weil eine Frau neben mir saß und das irgendwie so mitbeobachtet hat. Und ich hatte ja das Baby auf dem Arm. Und die kam nur auf mich zu und meinte, gib mir das Baby, gib mir das Baby. Und meine Mutter war nämlich gerade auf Toilette. Und dann habe ich ihr das erzählt und wir haben uns dann nochmal drüber unterhalten. Dann, ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Dann hat sie gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Dein Vater ist immer zu spät gekommen. Und jetzt hat er noch nicht mal gewartet. Also es war tatsächlich ein Schock. Also ein Schock, es war ein Schmerz, es war ganz viel, was da zusammengekommen ist an Emotionen. Aber ich weiß die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht fassen. Ich hatte eigentlich ein sehr distanziertes Verhältnis zum Tod an sich, weil es nicht so viel um mich herum passiert. Und ich weiß aber, ich habe, nachdem also dieser Schrei irgendwie zu Ende war, habe ich die angerufen, also die Mama von meinen Geschwistern hat gesagt, du musst da anrufen, uns ist egal, was passiert, ich muss ihn sehen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das Bedürfnis dazu haben würde, eine verstorbene Person anzugucken. So, oder, also, aber ich musste das sehen. Also das war für mich, Metz, es ist mir völlig egal, ich muss ihn sehen. Egal wie, du musst das drehen. Und ich wusste auch gar nicht, wie überhaupt dieses ganze Prozedere ist. Und ich glaube, so diese richtige Konfrontation, also dass das so ist, ne, das war tatsächlich erst, als ich als ich ihn dann halt aufgebahrt im Krankenhaus gesehen habe. Es war erstmal eine Herausforderung, weil wir uns allen wichtig war, okay, ja, wenn Tod eine Generation überspringt, in dem Fall, meine Großmutter lebt ja bis heute noch, war, wir müssen ihn zu seiner Mutter bringen. Also das war einfach ganz, ganz klar. Wir müssen ihn zu seiner Mama bringen. Wir müssen, das schulden wir unserer Großmutter. Die Herausforderung war aber eigentlich vielmehr, wie? Und was muss denn da jetzt eigentlich auch getan werden? Und wie ist denn das dann auch alles richtig? Also das war was, was mich total viel beschäftigt hat. Da war das halt in diesem Moment nochmal eine neue, ja, was heißt eine neue Welt? Ist es jetzt nicht? Also es ist ja jetzt nicht so, dass uns der Glaube oder die Religion, also in dem Fall mein Vater ist Muslim gewesen, dass uns das nicht nahegebracht worden ist. Auf jeden Fall war erstmal so die Sache, okay, wie müssen wir jetzt eigentlich nach den Vorgaben, die wichtig sind, also nach den spirituellen Vorgaben beerdigen? Und was da einfach sehr, sehr hilfreich war, und das ist schon nochmal was, wie man Community auch anders wahrnimmt oder wie ich Community auch anders wahrgenommen habe, war, dass wir hatten Anspruch, also wir hatten einfach Ansprechpersonen, also uns ist da geholfen worden, also das war unglaublich, wie der Support einfach war, also seitens der Menschen aus dem Senegal, also seitens der senegalesischen Community hier in Berlin und auch nicht nur der senegalesischen, also der afrikanischen Communities, der Musikerinnen-Communities, da war so viel Unterstützung da, also einmal in der Orga, wie machen wir das, was müssen wir jetzt machen, aber auch also auch emotional und auch finanziell. Aber ich weiß, dass was für mich sehr eindrückend war, war das, also das Totengebet war in der Moschee. Und diese Moschee hat halt so einen offenen Hof. Also es gibt die Waschung des Körpers, die wird dann halt gemacht und dann wird quasi der Verstorbene wird dann halt nochmal rausgetragen aus diesem, es gibt wie so ein, ja, es ist so ein Keller, der in diesem Hof der Moschee ist. Und dann kommt derjenige raus und er wurde dann halt quasi rausgetragen. Also es können nochmal alle rein und sich verabschieden und um den Sarg herumlaufen. Und danach wird der Sarg, wenn alle das die anwesend waren, da waren, der wird dann halt geschlossen. Und ich weiß, also für mich war so dieses, wir kamen halt in diesen Hof und es waren so, also es war so eine große Anteilnahme da, dass da so viele Menschen standen. Und dann kam halt der, dann trugen sie ihn raus und sangen dann halt die entsprechende Suche. Und es war halt alles sehr laut, aber auch sehr andächtig. Und irgendwie war dann gerade da noch eine Schulklasse, die, glaube ich, gerade da auch eine Besichtigung machte. Und dann, und es war so ein bisschen, und dann gibt es halt, also wenn das Totengebet gesprochen wird, ist ein ganz großer Punkt das Vergeben. Ja? Und dem muss man dann halt zustimmen. Und das kam halt so aus dieser Brust. Es war so laut und hallte durch diesen Hof. Und irgendwie war, glaube ich, in dem Moment, obwohl wir mit diesen ganzen Dingen, also wir mussten uns ja informieren, was jetzt genau passiert, aus welchem Grund und was jetzt auch gemacht werden muss. Und es war dann, als es halt diesen Hall von diesem Ausruf gab, also für mich war das so erleichternd, weil ich gedacht habe, okay, wir haben diesen Auftrag erfüllt. Wir haben das jetzt gemacht, wie das sein soll. Ich glaube, was für uns, also für uns als Kinder oder als, also dieses umsetzen mussten, ich glaube, was für uns total, ja, faszinierend oder was uns total beschäftigt hat, ist, dass das wirklich alles so schnell auch ging. Also, dass das realisierbar ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was für mich sehr, was mich total berührt hat, war die Anteilnahme. Also wirklich, und ich denke, nach wie vor, ich glaube, wenn es eine große Anteilnahme gibt, dann hat die Person auch Menschen berührt. Und das war für mich ein sehr beruhigender Prozess. Und auch einzelne Personen, die dadurch nochmal in Erscheinung getreten sind und auch für uns, also uns einfach klar gemacht haben, ey, wir sind für euch da. Das hat mich unglaublich berührt. Also und es hat mir sehr, sehr viel Kraft auch gegeben, das zu verstehen. Und am Ende hatte ich aber, ich hatte ganz häufig, und das ist so dieser Funktionsmodus, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, wir müssen jetzt für die anderen da sein und denen klar machen, hey, das läuft. Und also ich konnte auch gar nicht trauern. Ich konnte auch erst danach tatsächlich, also trauern schon, aber ich konnte auch gar nicht weinen, so bis auf diesen ganz krassen emotionalen Moment, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, wir müssen funktionieren, das muss jetzt gemacht werden. Ich verstehe zum Beispiel ganz, ganz anders jetzt, dass wenn jemand verstirbt bei Menschen, die mir nahe sind oder die ich kenne, wie wichtig das ist, dorthin zu gehen und seine Anteilnahme. Also vorher habe ich das auch gemacht, aber ich glaube, mir war die Wichtigkeit der Aktion gar nicht so bewusst. Also für mich war das super berührend und auch stärkend, ne, dass Leute gekommen sind und ich das jetzt im Umkehrschluss auch als einen ganz, ganz anderen Auftrag sehe. Die letztendlich meine ältere Schwester hat unseren Papa nach Hause gebracht, hat ihn begleitet. Und ich war seitdem gar nicht mehr im Senegal, auch nicht in Dakar. Und weiß aber, dass es auf jeden Fall was ist, was ich. Also ich wollte es eigentlich tatsächlich dieses Jahr realisieren, aber es gab da so ein paar Sachen, die dazwischen gekommen sind, warum das Fliegen etwas erschwert wurde. Und es war tatsächlich dieses Jahr, dass ich gedacht habe, ey, ich bin jetzt ready, ich kann das jetzt. Ja, ich habe hinterher immer noch ganz lange geträumt, dass das alles gar nicht stimmt. Ne? Also dass mir ist ja dann immer hinterher noch ganz oft im Traum erschienen. Also wie so eine, und so der Inhalt der Träume war dann so eine Inszenierung gewesen. Er ist gar nicht verstorben. Er ist einfach nur weg. Also, und, also so völlig schräg. Ne? Also wahrscheinlich auch vielleicht aus so einem Bedürfnis heraus. Ja, das Eisen, also so entweder Schlüssel hat sich das ganz häufig darin geschlüsselt, das Eisen Missverständnis. Oder ja, er ist eigentlich nur verreist und das stimmt alles gar nicht. Und ich gehöre auch so zu den Menschen, die sehr, ich träume für mich sehr, sehr bildhaft, ne? Dass ich dann manchmal aufwachen muss und dann, na, wie war denn das jetzt nochmal? Also, wo sind, was ist jetzt so, ne? 1, 2, 3 Reality-Check. Was mir hinterher aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, also ich glaube, dass ich sehr viel von meinem Vater als Person weiß und auch von seinem Leben. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt so viel, was ich gar nicht weiß. Was ist denn da passiert? Also und wie gegeben man eigentlich das Leben nimmt, ne? Und auch Biografien. Das ist das und also ich weiß ja, ich war richtig, dass ich gedacht habe, Gott, mir fehlt noch was, also mir fehlt noch so viel. Und es gibt auch Dinge, wo ich bemerke, dass ich sie vergesse. Ja, also wenn ich für mich selbst denke, krass, wie viel, ja, für mich senegalesisch gelebtes Leben, ja, wichtig war. Und ich dann gucke, okay, wie viel setze ich denn davon selber noch um? Ne? Also ob das jetzt die Küche ist. Also wir sind jetzt zum Beispiel darüber dazu übergegangen, oder meine Mutter kocht jetzt immer am Sonntag einmal so die Woche, oder die kochen. Aber das sind so, es geht total schnell, gehen Dinge verloren, wenn man in zweiter Generation ist. Und das zu behalten, also und das auch immer mal wieder abzurufen, wenn das jetzt gerade nicht direkt so deinen Alltag bestimmt, ist tatsächlich ein aktiver Prozess. Oder auch darüber zu sprechen oder auch, weiß ich nicht, Musik daher zu hören. Also ich hatte so das Gefühl in dem Moment, oder sehr lange in dem Moment, in dem mein Vater gegangen ist, ist mir auch so ein Stück, ja, nicht Identität, aber ist mir ein Stück Tradition genommen worden. Und dass ich mich dem stellen muss, dass das ein aktiver Prozess ist, wenn ich das beibehalten will, ist so eine Sache, die ich total bemerke.
Ich bin Janet Tietze, geboren bin Slimane, aus Tunesien.
Ja, ich bin die Freundin von Janet. Ich bin die Aisha Treves und ja, ich bin auch in Tunesien geboren.
Die erste Begegnung mit Rafla war Oktober 1969. Da haben wir uns kennengelernt im Wohnheim. Wohnheim, wo wir alle zusammen gewohnt hatten, am Kurfürstenstraße. Wie sind wir hierher gekommen als Gastarbeiterin von Firma Siemens?
Die Rafla war unsere Freundin. Also wir haben mit ihr Kontakt, wir gehen auch mit ihr tanzen. Und
ja, alles. Im Wohnheim treffen wir uns alle zusammen.
Alle zusammen und so.
Manchmal essen wir zusammen. Wie duschen und dann im Flur, eine schminkt sich da, die andere schminkt sich da.
Das, ja, richtig. Ja.
Das war richtig schön, richtig schöne Zeit. Ja, Rafla war immer ein liebes Mädchen, sagen wir mal so. Die war immer lieb und kam gleich auf eine zu und Küsschen und so.
Die ist sehr freundlich.
Und, ja, und wir haben uns geliebt, alle.
Und sie war ein bisschen, wie du sagst, das ist, sie war groß, vom Statur ist. Sie war auch hellhäutiger als die meistens, also als wir. Und sie war ein bisschen ruhiger auch. Raffle ist keine, die jetzt plappert irgendwas oder so. Also die ist meine Meinung. Also ich weiß jetzt.
Die behält was für sich.
Für sich, ja.
Also sie ist nicht so ein Typ, die hört von dir was, aber schnell bla 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 bla, bringt sie woanders hin.
Die ist vom Charakter ein bisschen, ja.
So deswegen, da waren wir alle so fast gleich. So. Keiner von uns redet über die andere. Und wir haben immer zusammen, wie sagt man, zusammengehalten.
Ja,
genau.
Ja.
Weißt du noch, ich habe euch besucht mit Nadja Klein und Jörg hat Auto repariert draußen.
Ja, ja.
Das war da 1974. Raffla hat sie damals schon Boalem kennengelernt,
ja. Die Raffla hat den Algerier geheiratet, der ihren Mann geheiratet. Und der Mann wollte unbedingt nach Algerien zurück für immer. Also der hat, ist fertig mit seinem Studium und irgendwann mal haben die dann entschieden, nach Algerien. Bei mir, die hat, ich glaube, 2 oder 3 Monate, bis die alles fertig mit dem Umzug. Und dann sind die nach Algerien. Die sind, ich glaube, 6 oder 7 Jahre dort gewesen. Und irgendwann mal haben sie sich doch, sie hat sich ganz genau, weiß ich nicht, dann sind die wieder zurück nach Deutschland.
Sie wurde 2001 ungefähr krank oder hat angefangen, die Krankheiten sie zu begleiten, sagen wir mal so. Ja, bei der Routineuntersuchung hat sie das erfahren, dass sie Krebs hatte. Also als Raffla krank wurde und uns erzählt hat, dass sie Krebs hat, das war für uns ein großer Schock. Wir haben alle... Okay, wir wussten nicht, was der Krebs mit ihr macht, sagen wir mal so. Aber mit der Zeit, sie wurde mal bestrahlt, dann hat sie immer erzählt, sie war zur Bestrahlung, war sie kaputt hinterher. Das hat sie immer erzählt und auch mehrere Bestrahlungen hat sie gekriegt. Raffla hat überhaupt nicht gemeckert über ihre Krankheit. Das hat sie eben angenommen.
Gut, ja.
Sie war im Moment, wo es ihr gut ging. Dann hat sie so eine Clique, algerische Familien, wo sie mit denen immer pflücken gegangen ist und hat sie Pflaumenkuchen gebacken, hat sie Pflaumen, Äpfel, alles Mögliche. Und sie hat ihr Leben gelebt. Raffla war ein offener Mensch. Sie hat sofort erzählt. Wir wussten alle schon, was los ist. Wir sind ja wie eine Familie gewesen. Sie hat ja keine weiteren hier. Und sie musste uns jemand erzählen. Oder wenn wir angerufen hatten oder mal sie besucht hatten oder so, dann hat sie ganz offen drüber geredet.
Und sie hat das auch nicht so, dass man irgendwie mit Mitleid oder so. Nee, das war nicht so. Die war stark.
War eine starke Frau, ja.
Ganz starke wirklich. Frau. Also war wirklich nicht, dass wir uns jetzt irgendwie immer Gedanken gemacht haben. Die hat freundlich, sie hat getanzt. Wenn
die hat immer gelacht und erzählt.
Sie war sehr...
Die war also ganz drüber weg. Über 5 Jahre bestimmt. Ne?
Stimmt, da hatte zwischendurch ihrer Sohn geheiratet.
Ja.
Noch da, da, das war nach dem
nach dem OP.
Ja, da hat sie auch um ihre Kinder ordentlich gekümmert. Also die beiden Kinder haben auch die Schule, guter Abschluss,
gut,
sie
studiert,
haben Abitur, studieren. Ja. Und dann,
als sie einen Rückfall gekriegt hat. Bei Raffla merkst du nicht, dass sie einen Rückfall gekriegt hat. Die ist immer freundlich, die lacht immer. Die erzählt nicht über ihre Krankheit viel. Hat sie auch nicht viel erzählt über ihre Krankheit.
Kaum.
Überhaupt
also nicht.
Ja, das haben wir nur so nebenbei mitgekriegt. Aber nicht so diejenige, die hier heult und ich bin krank oder ich habe wieder einen Rückfall. Gar nicht.
Zum Anfang... Die Kinder haben nicht so mitbekommen. Und das war so, weil sie war so freundlich, sie war nicht so, dass
sie die nicht
kranke
gezeigt,
Mensch
ja,
oder so.
Dass sie Mitleid hat mit ihren Kindern. Oder so. Sie war immer die starke Frau. Mhm. So, und dann mit einmal kam das doch so schlimm. Und Nesrin war in Holland
die hat studiert. In Holland, ja.
Und sie war hier nur mit Boalem, aber Boalem hat sich wirklich sehr, sehr, sehr doll gekümmert um sie. Muss man sagen, bis zu Ende.
die letzten Zeiten wurde sie richtig dann...
sie war im Krankenhaus zeitlang, ne?
Ja, da habe ich sie besucht. Und ihre Tochter, sie war in Holland. Und es ist vielleicht, das ist unsere Art vom Charakter oder vom, dass wir uns immer die Kinder zu schützen, um denen nicht jetzt unbedingt weiter zu erzählen. Also Nisrin, die lebte in Holland und da, Rafla, wenn ich mit dir telefoniert habe und die weiß, dass Nisrin in Holland, die haben ab und zu mal ein bisschen mit WhatsApp, also FaceTime, also mit dem Computer, also haben sie sich dann zusammen kommuniziert. Aber die Rafla hat nie ihrer Tochter gezeigt, dass sie so weit ist, dass sie krank war. Sie lag immer so in ihrer Couch und dann haben sie im Fernseher so gegenseitig ein bisschen gequatscht. Und da fragt manchmal Nisrin ihrer Mama, Mama, warum liegst du denn nur so und so? Aber da hat sie ihr nie gesagt, dass sie ihr schlecht war oder dass sie
oder schlecht ging.
Oder schlecht ging. Oder so. Das hat sie irgendwie immer so, was heißt nicht verheimlichen, aber irgendwie gespart, dass ihre Tochter nicht unbedingt Gedanken macht und sich Sorgen macht. Das war wahrscheinlich... nicht gut, weil für Nisrin war ein riesengroßer Schock danach, dass ihre Mama plötzlich so schnell ging. Also als sie kam, war die Mutter schon ziemlich kurz vor ihrem Sterben.
Kurz vor dem Sterben, ja.
Ja. Und eine Nacht bevor sich da, also ihr Mann wusste schon, dass sie schon so weit und die Ärzte haben ihm gesagt, also man soll sie lieber nach Hause, lange, da haben wir sie fast alle immer ab und zu besucht, weil die Zeit, wo sie krank wurde, man wusste, dass es irgendwann mal ist Ende. Das hat man irgendwo festgestellt, dass irgendwie diese Ängste, man hatte die innere Ängste, wie werden unsere Freundin verlieren. Das glaube ich, also ich persönlich habe ich damit schon fast ein halbes Jahr, wo ich die letzte Zeit, wo wir sie gesehen haben, also weil es wird immer schlimmer und es ist immer schlechter. Und das hast du dann gleich irgendwie dieses Gefühl. Und wir haben aber über Krankheit, sie hat sowieso nie über
Krankheit
so erzählt.
Oder so.
Oder diese Mitleiden oder so. Das hast du gemerkt, also manchmal, wo sie richtig Schmerzen hat, wo wir sitzen manchmal und sie kann nicht mehr oder so. Aber das hat sie immer sich zusammen.
Sie war stark.
Die hat sich zusammen
stark,
und
stark auch,
ja. Und dann bis letzte Zeit, du gehst hin und dann hat sie immer in der Küche, sie sitzt in ihrer Küche und Walem hat dann auf dem Gasherd, hat er so gerührt und sagt sie, mach mal das, mach mal die und das und hat Walem alles gemacht. Also das ist, hat sie auch gerne Ftair gemacht.
Ja.
Die ist sehr, sie macht Sachen manchmal, die wir nie denken, dass wir das...
Ja, ich glaube, weil sie lange mit ihrer Mutter gelebt hat. Die war da bis zum 19. Lebensjahr.
Die könnte schon.
Und ihre Mutter ist sehr begabt mit Kochen und die hat das alles von ihrer Mutter mitgekriegt. Ich habe es gegessen, ich weiß, was das ist, aber ich wusste nie, wie das gemacht wird. Und Rafla konnte das.
Die hatte auch schöne Zeit gehabt, auch wo sie krank wurde. Also die ist nie alleine. Also da haben wir sie auch irgendwie immer
unterstützt und immer bei ihr
und immer Und wir haben uns so eine abends, du kannst dir nicht vorstellen, wir haben über den ganzen unsere Zeit vom Wohnheim und mit Salah, wie sie immer Salah so komisch war.
Bei sich zu Hause.
Bei sich
da war ich doch mal mit.
Kira kam auch noch dazu.
Ja.
Und da sind wir dort gewesen und wir haben ja über
Über alles geredet, über alles, was...
Und gelacht und so wie nichts, wie nichts wäre.
So wie sie ist. Man sagt ja, das ist der Mensch, wenn man stirbt, der kommt nochmal richtig hoch vorm Sterben. Und das war bei ihr so. Die war ganz normal. Man hat nie damit gerechnet, dass sie am nächsten Tag stirbt.
Also sie ist sehr krank, kann jeden Moment passieren. Und weiß ich ganz genau, Balem hat uns auch gesagt, dass die Ärzte haben gesagt, also, dass sie, weil sie nimmt ja Morphium und die nimmt die starken Medikamente und ging ihr immer schlecht und schwer, dann können sie nicht mehr. Aber den Abend, da ist sie sogar, wir saßen irgendwo im Wohnzimmer und sie kam, ich kann mich erinnern, sie kam von ihrem Schlafzimmer. Sie lief langsam, also ganz, und sie war ganz blass, ganz, sie war,
ja, ja, sie ganz war, schwach, ja, ganz schwach und
dann,
blass.
Den Tag haben wir schön gegessen sogar und alles war okay und sind wir nach Hause. Wir haben nicht gerechnet, dass sie da, dass sie stirbt. Wir haben uns nicht verabschiedet, dass sie jetzt, dass wir sie nicht mehr sehen. Ja. Das nicht.
Ihr Mann hat angerufen bei Aisha und Aisha hat mich angerufen. Ich habe dann Fatma angerufen und dann ging die Kette alle, so durch. Mhm. Und dann haben wir uns alle da getroffen, praktisch bei ihr. Und wir haben nur geweint.
Ja, das war, eine,
das war eine traurige. Sehr dann traurig. Haben alle Tunesierinnen gehört, nicht nur wir, auch alle die anderen, Algeria, die Rahla so, kannten vom Wohnheim, wo wir damals zusammengekommen sind. Und die algerische Frauen von Boalem, Freunde und so, die kamen alle, das Haus, also die Wohnung war voll, ja, bis sie sie abgeholt haben.
Das Schönste dabei, dass Rahla, die ist bei sich zu Hause, ist sie eingeschlafen, also die ist gestorben. Und sie ist eine Nacht in ihrer, sie hat eine Nacht, wir sind alle da, bei ihr gewesen. Ja. Sie lag sterben, aber wir waren ja alle zusammen natürlich und wir haben ja eine...
So, die hat geschlafen.
Ja, wie war geschlafen. Nichts, und ihre Tochter, anders, die hat, also. Ihre Tochter und hat sie praktisch... Die,
umgearmt bis zum nächsten Morgen.
Die hat mit ihr im Bett, wollte... im Bett, ein Bett, die lag so wie eine, der schläft. Und wir haben alle bei ihr natürlich weinen.
Immer,
und wir haben,
ich sehe immer noch nicht sehen, wie sie
das ist eine sehr schlechte Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Dieses Bild kannte ich mich nicht, das war sehr traurig, sehr, sehr traurig. Und
wir hatten ja erstmal bei uns ist üblich, dass man an dem Abend, den ersten Abend, wo wir alle da waren, dass man kocht. Und wir haben alle zusammengelegt, weißt du, und haben wir gekocht. Und dass jeder, der kommt, also haben wir Essen gemacht, dass sie alle gegessen haben. Und dann wurde sie am nächsten Tag zum Moschee in Neukölln, ne? Kolumbien da, wurde sie dann hingebracht und da wurde sie gewaschen. Und wir waren alle da. Und von da aus haben sie sie mit einem Auto abgeholt zum Flughafen. Tunesische Botschaft hat sich um alles gekümmert. Die haben sie abgeholt.
Und dann ist sie nach Tunesien mit ihrer ganzen Familie. Also ja, beide
Kinder und Mann, und sie sind mit rüber geflogen.
Dort,
Und in Tunesien beerdigt.
Also wir waren nicht so die Beerdigung. Es gab ja welche, die waren zufällig dort gewesen, dann sind die auch dort. Und unsere Familie, wir haben ja Bescheid gesagt, die sind auch zur Beerdigung gegangen.
Ja, nachdem Rahla gestorben ist, wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir immer noch über Rahla geredet. Die hat uns gefehlt. Die war ja immer mit uns mit. Und wenn jetzt irgendwelche Gelegenheit gewesen sind, ob das Geburtstage oder egal was, haben wir an Rafla gedacht.
Ja, nee, wir haben ja mit allem, wir haben zwar Kontakt. Ich muss ehrlich sagen, für mich war sehr harte Zeit. Ich habe nach ein Jahr, glaube ich, zwei Jahre, hat Balem eine Freundin gehabt. Und für mich war sehr, ja, er ist noch mit jetzt eine ganz nette, nette Frau. Aber für mich war sehr schwer, Balem mit jemand anders zu sehen.
Ja.
Das war für uns alle sehr
das
schwer.
War für mich auch.
Wir haben ihm das nicht, ich habe ihm gegönnt, weil wirklich er hat Rafla bis letzte Minuten gut gepflegt und nach zwei Jahren erst praktisch. Aber das war für uns nicht einfach, ihm zu sehen mit jemand anders. Das war für mich sehr, sehr schwer.
Deswegen das konnte man nicht so einfach akzeptieren. Ja, ja. Und wie deine Freundin, die immer neben Borlem war, mit einmal ist eine andere Frau da. Und wie konnte man nicht akzeptieren? Und wir gönnen ihm das. Der ist sehr glücklich mit ihr. Aber ich weiß es nicht, was man sagen soll. Ist irgendwie komisch. Dann kommt Raflas Bild vor meine Augen, wenn ich Borlem sehe mit der anderen Frau.
Ja.
Ich hätte gegönnt, dass Rafla noch ihre Enkelkinder erlebt hat und den Heirat von ihrer Tochter. Das hätte ich.
Ja, das hat sie.
Und
ja,
den Kleinen jetzt von Nisrin, dass sie den miterlebt hat, dass Nisrin auch ein Kind hat.
Ja. Das ist ja, ja, nee, neulich, ich habe ja Kontakt mit Nisrin und sie schickt mir öfter
Bilder
und Filme von ihrem Sohn. Und komischerweise, ich habe den Film gesehen von dem Sohn und da hat so gelacht, so gelacht.
Habe ich gesehen, und den Film hast du mir gezeigt. Ja,
ja, ja. Ich habe gelacht und ich habe mitgelacht, aber ich war innerlich traurig, weil ich habe gesagt, das hätte Rafla über diese Lachen so glücklich.
Den kleinen im Arm,
da
im
war
Arm
ich
genommen.
Richtig eine Seite glücklich, aber eine andere Seite, ich war sehr betroffen.
Ja.
Das hätte sie bestimmt sehr gerne gesehen.
Wir haben ja sehr oft, wo wir uns getroffen haben und eine Gelegenheit fehlten jetzt, also wenn wir getanzt haben, dann haben wir immer an Raflas Tanz gedacht, wie sie getanzt hat oder wie sie gelacht hat. Da haben wir immer dran gedacht.
Ja, ja, Rafla hat, ja,
wenn,
sie hat gerne getanzt.
Wenn wir getanzt haben, dann kam Rafla und sagt, weg, ich komme jetzt. Und
dann ja,
hat sie uns nach
so, ja, ja, sie ist so,
und
die ist sowieso von
und hat sie getan, die ist ja größer und,
ich, ja,
und hat sie die ganze Piste genommen.
Ja, ja, sie ist so. Wenn sie, und dann hat sie richtig so. Ja. Schraubler, Leirhammer.
Leirhammer. Ja, ja, so ist es. Man hat nie damit gerechnet, dass sie so schnell weggeht.
Heinrich-Böll-Stiftung von Nora Treves produziert. Vielen Dank fürs Zuhören.